Ja, hallo, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Kultur, der Podcast Offenbarung 23, heute mit dem Teil 17, die Waterkant-Affäre, 24 Kapitel, 1 Stunde 13 Minuten, totaler Spaß. Mir gegenüber wie immer der wunderbare Dirk Fenske. Hallo Dirk.
Hallo Markus, es ist mir wie immer eine Ehre, neben einem so fähigen Chefredakteur zu sitzen. Herzlich willkommen, liebe Hörer.
So, wieder der Punkt zum Duschen, es ist hervorragend. Wir sind heute in einer sehr spannenden Folge, nämlich mit der Folge, die sich mit der Causa Barschel befasst. Die Causa Barschel war ein Polizskandal in der alten schönen Bundesrepublik in den 80er Jahren. Und das hat schon eine Menge durcheinander gewirbelt und hat viele, auch über die Politik, viele Sachen passiert. Schließt so ein bisschen unsere vorige Folge an die Folge 16 Kraut und Rüben, weil hier auch eine ganze Menge aufgeworfen wird an politischen Selbstverständlichkeiten, die anders hätten sein müssen. Aber
ja, und abgesehen davon sind die Causa schon durchaus miteinander verknüpft, zu einem gewissen Maß. Also nicht nur zeitlich, sondern eben auch von den Vorgängen, die dort gelaufen sind. Und also das ist einfach die logische Fortsetzung.
Wir haben eine ganze Menge drin. Da geht es auch wieder um Parteispenden, um Gerüchte, um einen sehr schmutzigen Wahlkampf. Aber der ist gar nicht so Teil dieser Folge. Deswegen fangen wir einfach mal an. Die Folge beginnt mit einer sehr schönen Szene. Es gibt ein Vorwort und dann gibt es einen Übergang in eine Live-Szene und ein Mann sagt, die Luft ist rein und der Ort, wo das alles stattfindet, ist das Bourrivage in Genf. Das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort mittlerweile.
Ein Hotel.
Und das Zimmer 317, vor dem zwei Reporter stehen und die an die Tür klopfen und sich als Hotelmanager ausgeben, weil sie den dort befindlichen Gast sprechen wollen.
Worauf der Zweite auch gleich sagt, das glaubt er doch nie.
Genau, er klopft an und sagt, ja, Management und so. Und das ist dieses Zimmer und man will sich Zutritt verschaffen und die Tür ist offen. Und ein Reporter, er wird Basti genannt, ruft noch ins Zimmer und sagt, Herr Barschel, und geht aber weiter rein. Und hier in der Geschichte so, dass ein Knoblauchgeruch vernommen wird, das wird gar nicht weiter aufgeklärt, aber das kommt, könnte ich nachher noch was zu sagen.
Da könntest du tatsächlich was zu sagen, weil das weiß ich nämlich auch nicht, da bin ich selber gespannt.
Es gibt man hat etwas sehr Komisches gefunden, nämlich man hat in den Fläschchen und in den kleinen Schnaps- und Whiskyfläschchen Rückstände einer Substanz gefunden und hat es auf das Beruhigungsmittel Tavor geschoben. Barschel war ein bisschen süchtig, er hatte Angstzustände und nahm Tavor, durch seinen Arzt verschrieben allerdings.
Süchtig ist jetzt ein großes Wort, also er wurde mit diversen Schlaf- und Beruhigungsmedikamenten behandelt.
Ja, obwohl das er auch nachher Mengen hatte, wo die nicht mehr verschrieben wurden. Also ich glaube, da hat es auch ein bisschen Überhand dann genommen. Aber ist egal, da hat jeder seine Erkenntnisse zu. Es gibt den Einsatz eines, man hat Rückstände eines Kontaktgiftes gefunden. Der Bruder von Barschel, Eike Barschel und ein ehemaliger Profiler sind sehr stark an diesem Fall immer interessiert und haben da viele Nachforschungen gemacht und haben sich auch gewundert, dass viele Sachen verschwunden sind. Die einzigen brauchbaren Fotos des Tatortes kamen nachher von der Presse.
Ja.
Weil nämlich der Film von den Schweizern verschwunden ist. Und naja, es gab da so ein bisschen, die waren qualitativ nicht gut. Die hatten auch keine Maßstäbe da dran. Also man konnte sich keine Größenbilder machen und so. Also es war alles sehr schlechtes Handwerk von der Schweizer Polizei. Und dieser Knoblauchgeruch, der wird auf ein Kontaktgift zurückgeführt, was man in den Schuhen fand.
Und, ach, das wusste ich nicht. Schauen.
Schuhe sind ein sehr guter Geruchträger und so. Naja, also da gibt's, man geht aber hier nicht weiter drauf ein, deswegen werden wir es auch nicht so tief machen. Und jedenfalls in diesem Zimmer sieht es unordentlich aus, alles liegt, also nicht unordentlich, aber es liegt alles da, die Notizbücher sind offen und der Reporter mit dem Namen Basti schaut ins Badezimmer und erblickt den toten Barschel, der in der Wanne liegt. Und was
vollständig bekleidet.
Er ist vollständig bekleidet und was Schlimmes, er bewegt ihn für ein gutes Foto.
Ja.
Und er hat es wirklich getan, er wurde gefragt, er hat wirklich den Kopf ein wenig bewegt.
Weil das Gesicht ansonsten nicht zu erkennen gewesen
genau,
wäre.
Genau. Dann ruft er in der Redaktion ein, auch ein sehr kühles Verhalten, interessanterweise, ja, in der Redaktion anzurufen und erstmal die Preisverhandlung zu starten. Aber nicht unüblich in dem Geschäft.
Ja.
Ne? Man muss sich immer mal fragen, jeder, der jetzt mit einer Kamera vor so einem Ort stünde, hätte man wirklich auf das Foto verzichtet,
genau genommen, in dem Beruf. Genau genommen macht den Anruf in der Redaktion, macht nicht besagter Basti selbst, sondern das macht sein Kompagnon Hajö, was uns natürlich ganz schnell zu dem Schluss bringt, das sind die damaligen Sternreporter, die tatsächlich Uwe Barschek gefunden haben und wir reden hier über Sebastian Knauer und Hans-Jörg Anders.
Genau. Beides später auch noch sehr bekannte Reporter in vielen Bereichen. Dieses Foto löst eine Diskussion über Moral aus, nämlich darf man das, kann man einen Toten fotografieren, ist da nicht eine gewisse Pietät und. So. Jedenfalls geht es dann weiter ins nächste Kapitel. Die News, wie wir das immer so kennen, Barschel ist tot, Sternreporter fanden ihn nach seinem Rücktritt. Dann wird die sogenannte Engholm-Affäre und ein Ehrenwort erwähnt. Wir haben wieder eins dieser Ehrenworte.
Genau.
Na, das ist interessant.
Wollen wir an der Stelle einfach die Hörer schon mal, die jetzt da noch nicht ganz tief, und mal ganz kurz auf den Stand bringen, worüber reden wir hier eigentlich?
Ja, es ist ein relativ, in den 80er Jahren relativ schmutziger Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Uwe Barschel ist Abgeordneter der CDU, Björn Engholm ist...
Und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.
Und Ministerpräsident, der jüngste Ministerpräsident aller Zeiten, ein von damals dem Wirtschaftsminister Stoltenberg protegierter junger Mann mit 40, sehr jung für damalige Verhältnisse für diesen Posten. Björn Engholm ist sein SPD-Gegenkandidat, gilt als gut aussehend, ist so ein bisschen Helmut Schmidt-Style, so ein bisschen ruhig sprechen, tiefe Stimme, immer mit einer Pfeife, immer sehr, sehr, sehr gediegen. So ein bisschen der Bilderbuch-Hanseat. Er hat auch diesen Look, so ein bisschen dieses Hanseatischen. Und das macht er ganz gut. Und da gibt es eine Riesenaffäre. Also es kommt dazu, dass das ein Pressereferent, was nachher ein Reporter ist, ein Mann namens Pfeiffer, die quasi...
Rainer Pfeiffer, nebenbei gesagt, ist kein unbeschriebenes Blatt gewesen, ist wegen Verleumdungsstreit bereits bestraft gewesen, hat auch diverse Jobs verloren und der wurde... wahrscheinlich aufgrund seiner Bissigkeiten und seiner Methoden wurde er Uwe Barschel nahegelegt als Referent. Und der hat dann so diverse Dinge gemacht. Das ist alles hinterher vom Spiegel aufgedeckt worden.
Ja, richtig. Es gab einen Spiegelartikel dazu. Also der Pfeiffer war so ein bisschen der Mann, der gerne mit schmutzigem Besteck gegessen hat. Also der hat schon die Sachen gezogen, die man nicht gerne machen wollte. Und darunter waren Sachen wie Björn Engholm nach HIV-Erkrankung anzudichten. Da gab es diverse Sachen.
Er hat ihn anonym wegen Steuerhinterziehung angezeigt. Er hat Privatdetektive auf ihn angesetzt. Was gab es hier noch? Keine Ahnung. Also der hat wirklich mit wirklich echt harten Bandagen gekämpft. Ganz kurz gesagt. Der Spiegel hat darüber berichtet, kurz vor der Wahl, und hat dafür gesorgt, dass die CDU mit knapp 7% damals in den Keller gegangen ist, ihre Mehrheit verloren hat und die Wahl ebenfalls verloren hat. Uwe Barschel musste daraufhin zurücktreten und hat besagtes Ehrenwort gegeben. Und wir sind hier eben, wie Markus das schon so schön gesagt hat, wir sind wieder mal bei einem Ehrenwort angelangt. Er hat sein Ehrenwort gegeben, dass all die Vorwürfe gegen ihn unbegründet waren.
Und jetzt haltlos sind. Das war eine interessante Formulierung für den Norddeutschen. Aber man kann immer eins sagen. Wenn ein Ehrenwort öffentlich geäußert wird, ist es meistens wertlos. Wir erinnern uns da an den kürzlich verstorbenen Trainer Daum. Hatten wir auch. Also es gab immer Ehrenworte. Wenn sie öffentlich waren, waren sie meistens wertlos.
Ja, das stimmt. Und danach reißen wir die ganze Sache jetzt mal ein bisschen kurz ab. Zu dem daraufhin gebildeten Untersuchungsausschuss wurde Barschel aus dem Urlaub auf Gran Canaria, den er dort mit seiner Familie verbrachte, zurückbeordert für eine Aussage. Und aus irgendeinem Grund, der bis heute immer noch nicht so richtig nachvollziehbar ist, hat er einen Zwischenstopp in Genf eingelegt, im Beau Rivage. Es gibt Zeugenaussagen, die sagen, er hätte woanders zwischenlanden wollen und da wäre wohl nicht so kein Flug mehr möglich gewesen und dann hätte er wohl zur Schalterdame gesagt, dann buchen Sie mir irgendwas anderes, ist mir wurscht. Da haben Leute jetzt drauf geschlossen, also es stand im Gespräch, er wollte sich mit einem Informanten treffen, der Entlastungsmaterial für ihn bereitgestellt hätte. Andere Leute sagen, er hat an der Stelle mit der wahllosen Planung eines Zwischenstopps seinen Suizid bereits vorbereitet.
Man muss dazu sagen, Genf oder die Schweiz ist ein Sterbehilfeland, was es sehr einfach macht, über Möglichkeiten, über Kontakte, Sterbehilfe, Medikamente zu bekommen.
Und die bei der Obduktion bescheinigten oder gefundenen Präparate in seinem Blut entsprechen rein theoretisch einer Kombination einer Empfehlung eines Vereins für Sterbehilfe. Ist also alles eine relativ verworrene Angelegenheit. Auf jeden Fall, im Endeffekt wird Uwe Barschel tot, lustigerweise auch vollständig bekleidet, in der Badewanne gefunden, was insgesamt alles ein bisschen, das ist kein Wunder, dass sich dort Legenden spinnen und meines Erachtens ist das eine der großen Legenden der Moderne in diesem Land. Ja, weil das ist, hier gibt es so viel Rätselhaftes dabei. Das ist natürlich eine tolle Grundlage für Offenbarung 23 bildet.
Das auf jeden Fall. So, und damit sind wir erstmal raus aus dieser Voranzeige. Wir gehen in den Vorspann, den berühmten. Und dann kommen wir in die Rahmenhandlung rein. Wir befinden uns wieder in der russischen Botschaft. Das ist 0.23 Uhr. Natürlich ist es irgendwas mit 23.
Wir haben es beim letzten Mal nicht verraten. Es endete mit einem Cliffhanger. Genau. Denn Georg bemächtigte sich Gennadys Waffe.
Genau.
Und es fiel ein Schuss.
Genau, ein Schuss fällt. Und in dem Fall jetzt ING stürmt rein. Und es fällt ein Satz, die Pistole ist nach hinten losgegangen. Da haben wir gefragt, ist das jetzt ein Hinweis oder ein Sprichwort? Also man war so, war es Glück? Manipulation. Jetzt kann man sehr viel hier reinarbeiten und die Frage war auch, oder meine Frage war sofort, was macht eigentlich ING dort? Naja, arbeitet.
Er sagt es ja auch ganz einfach, genau. Ich arbeite hier.
Genau.
Und das stellt sich auch relativ fix heraus. Wir haben ja bis jetzt, eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass er irgendwo in NSA-Kreisen irgendwo agiert, was ja bis jetzt auch alles so ein bisschen so aussah. De facto arbeitet er für den GRU auf der russischen Seite und ist Genosse Gennady Alexandrowitsch vorgesetzt. Denn er hat ihn angewiesen.
Das ist auch sehr ein interessantes Konstrukt. Und er gab ihm den Befehl, sollen Sekov den Befehl, T-Rex zu überwachen. Und Margot wird als feindliche Agentin so in den Raum gestellt. Jetzt ist die Auflösung Sache ein bisschen aufgelöst. Also man muss sich vorstellen, es gab eine Art Fehlfunktion und der Schuss der Waffe ging nach hinten weg, also nicht in den Frontlauf, sondern nach hinten.
Georg hat sich die Waffe an den Kopf gehalten, genau. Womit er natürlich verschont geblieben ist. Was allerdings auch jetzt wiederum den fleißigen Denker dazu anregt, darüber nachzudenken, hätte Georg die Waffe benutzt, um auf jemand anderen zu schießen, wäre er selbst gestorben.
Genau, was eine interessante Funktion ist, wenn man sich darüber nachdenkt, yep. Weil sie nämlich immer für den Auslösenden gut ausgeht. So, T-Rex und ING verlassen die Botschaft und sie gehen in die Bar des Hotels Adlon, natürlich, drunter machen die das nicht mehr, und genehmigen sich einen Whisky. Ich habe mir noch notiert, mit E oder ohne E? Also natürlich ohne E.
ohne E, versteht sich.
Und man nimmt die, man nimmt ein Gespräch auf und T-Rex wollte sich erschießen. Und die Frage ist, wurde er manipuliert? War es seine Eigenreaktion? Und dann gibt es einen interessanten Hinweis. Und dann sagt ING, er hing am gleichen Baum wie Tron. Mhm.
Fand ich auch sehr interessant.
Und er hat eine Schusswunde erlitten und überlegt und er zeigt ihm die Narbe.
Direkt ins Herz.
Genau.
Und er hat es überlebt. Und nebenan zeigt er eben auch noch einen ganzen Haufen anderer Narben, wovon Georg äußerst beeindruckt ist.
Ja.
Worauf Ian sagt, dass der Job, den er macht, oftmals eben mit ausgesprochen großen Schmerzen verbunden ist. Und dass das eben alles gar nicht so einfach ist. Nebenbei gesagt, hattest du das erwähnt, also sie gehen zusammen einen Whisky trinken. Hattest du auch erwähnt, wo sie den Whisky trinken gehen?
Im Adlon,
in der Bar. Das hatte ich jetzt gar nicht mitgekriegt.
Deswegen genau, sagte ich gerade, drunter machen die es nicht.
Genau, sie sind in der Bar des Hotel Adlon, das kennen wir ja bereits. Dem einen oder anderen, mir ist sofort, dass die Sendeantenne sofort aufgegangen. Alles klar, ING geht freiwillig in die Bar vom Adlon, da steckt da bestimmt irgendwas dahinter.
Ja, genau. Und dann gibt es ein interessantes Gespräch, aber da kommen so ein paar Sachen und dann bezeichnet ING Russland als eine rot-weiß-blaue Demokratie.
Richtig,
er sagt. Ist im jetzigen Kontext schwer zu halten, würden jetzt nicht viele zustimmen.
Ja, aber das ist für mich der kleine Punkt, der mich in der letzten Folge bewogen hat, für beide Folgen zusammen mehr als die Höchstpunktzahl zu geben. Weil hier greifen wir jetzt mal ganz plötzlich wieder zurück und das ist tatsächlich eine lustige Geschichte. Einfach auch nur hier, wir steigen da gar nicht tief in irgendwelche Verschwörungstheorien sein, aber es ist ein interessanter Fakt. Wir haben einen Mithras-Tempel, ein Mithraeum, was im Prinzip in den Farben Weiß, Rot und Blau, wie die amerikanische Flagge aufgebaut ist.
Aber auch wie die russische Fahne.
Wie die Weiß-Rot, genau. Auch der Union Jack, auch an den erinnern, dass die Farben natürlich miteinander verwoben sind. Das ist jetzt nicht so ganz, von der Hand zu weisen. Also auch logischer Dings ist das so. Auf Australien trifft das natürlich auch zu, aber ist egal. Aber auch die russische Flagge hat nicht mehr die Flagge der Sowjetunion, sondern sie ist rot, weiß und blau.
Genau.
Interessanter Fakt und eine lustige Analogie, die einen im Rahmen von Offenbarung 23 gerne mal so ein bisschen zum Schwärmen und Träumen verleitet.
Ja, auf jeden Fall. Dann wird noch nebenher in einem kleinen Satz wird dann noch Margot als die Tochter des Teufels bezeichnet. Dann verfängt man sich in philosophische Fragen, was ist ein Leben wert? Und dann sagt T-Rex den interessanten Satz, das eigene Leben, jeden Preis. Das finde ich auch interessant und das stimmt auch. Wenn man über sein eigenes Leben nachdenkt, hat es keinen Preis. Und das aber trotzdem eine schöne philosophische Einlage, die in dem Dialog auch Sinn macht.
Richtig. Ein anderer interessanter philosophischer Aspekt ist, weil Georg fragt ja, naja, was soll denn das jetzt heißen? Die gleichen Farben, Russland und Amerika, das ist jetzt wohl alles das Gleiche, woraufhin ING natürlich lacht und sagt, nein, um Gottes Willen, das ist höchstens die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Woraus sich dann die Frage ableitet, der Krieg von der West des Westens gegen den Osten, hat sich das jetzt vielleicht verlagert und der Norden kämpft jetzt gegen den Süden? Womit wir dann natürlich wieder bei den Persern sind, wir sind im Nahen Osten angelangt. Interessante Fragen.
Ja, die werden da jetzt nicht, die sind in der Philosophie sehr gut und die in der Handlung ist es jetzt ein bisschen anders, man fällt in ein Gespräch über Wirtschaftsspionage und in einem Zeitungsartikel stand, der Schaden durch Spionage beträge ca. 500 Milliarden Euro. Genau die Summe, die T-Rex in Folge 9 mit dem Nebentitel Gier erbeutet hat. Also es gibt jetzt Hinweise auf diese Sachen und dann gibt es so die Frage, was war die DDR wohl wert? 500 Milliarden eventuell? Wurden die Gelder 1987 schon gewaschen? Wer wusste davon?
Richtig, und das ist eine Frage, die eigentlich in der letzten Folge schon kurz aufgetaucht ist, die wollten wir nicht vorwegnehmen. Jetzt können wir das schon mal sagen, sie taucht jetzt nämlich auch nochmal auf. Die Frage nämlich, ist das Geld für den Verkauf der Leunawerke und so weiter und so fort, ist bereits 1985 oder sogar respektive, also 1987 oder sogar 85 bereits angefangen worden, damit dieses Geld dafür zu waschen. Was ja bedeuten würde, dass die ganze Sache nichts weiter als eine riesengroße abgekartete Show fürs Volk war. Dass es letztendlich einfach ein reiner Verkauf war. Ich denke das jetzt so nicht, aber das wird hier anheimgestellt. Auch das finde ich einen interessanten Storyplot.
Ja, der ist auch insofern interessant, weil man ja, die DDR kriegt im Laufe der Jahrzehnte ja auch eine Überbrückungskredite immer wieder durch die Bundesrepublik. Das hat man dann getarnt als Ausbauhilfe für Transitstrecken, die natürlich Westdeutsche benutzt haben und. Da wurden dann so aber hunderte Millionen und Milliarden Kredite rübergeschoben. Das waren im Prinzip Wirtschaftsforderungen, weil dieses Land schon relativ frühzeitig wirtschaftlich an seine Grenzen kam. Man muss auch dazu sagen, in der Nachkriegsbetrachtung ist die DDR mehr zur Reparation verpflichtet worden als der Westen, weil eben Russland sie mehr ausgenommen hat insofern oder sich mehr hat entschädigen lassen. Kurze Bemerkung von mir, sei mir erlaubt, hier in dieser Folge werden ganz viele Themen aufgemacht, die sich in der Draufsicht ganz gut lesen. Mhm. Es gibt aber relativ wenig Beweise für diese ganzen Behauptungen. Also man muss immer wieder sagen, wir befinden uns hier im Bereich Planspiel.
Ja. Ne,
also wir haben auch gar kein Interesse, das irgendwie als Beweis darzustellen. Aber in dieser Folge werden eine Menge Sachen aufgemacht und dann sind wir im Bereich Planspiel. Es geht weiter und man ist aus der schönen Welt des Adlons wieder raus und man ist mal wieder in der Suarezstraße.
Ich das nochmal kurz sage, weil Georg fragt sich eigentlich, weil ING sagt ja, Uncle Sam sei ja jetzt informiert. Und Georg fragt ihn, woher denn das? Und dann fragt ihn ihn, hast du dich nicht gefragt, warum wir in die Bar des Adlons gegangen sind? Hast du unsere Gespräche vergessen? Hier hört jeder mit. Mhm. Und er sagt was ganz Lustiges, zieht eine Analogie zum Schachspielen und sagt, wir haben die Zeit jetzt gestoppt und ab jetzt läuft sie für uns und gegen die anderen. Mhm. So, und damit begibt man sich aus dem Adlon wieder heraus. Und wir befinden uns heimlich in einem uns äußerst bekannten Ort, nämlich in dem Studentenwohnheim in der Berliner Suarezstraße.
Wer unseren Instagram-Account folgt, und das hat Atze Badekappe sehr interessanterweise gemacht, der hat auch schon bemerkt, dass ich das Fotos des Studentenwohnheims natürlich auf unseren Instagram-Account gestellt habe, wo ich ein paar Aufnahmen gemacht habe, wo ich vor Ort war. Also T-Rex ist wieder in seinem alten Leben zurück. Und sinniert ein bisschen darüber, was er seit Tupac als erlebt hat und überlegt, wo der nur benutzt. Ist ja ein Werkzeug der ganzen Geschichte. Und er überlegt 7 Tage, also nicht 23. Er überlegt 7 Tage lang.
Ja.
Also kann mich an so eine lange, ja, also so lange bin ich noch nie mit mir.
Du hast aber auch nicht 14 Wochen in dieser Intensität durchlebt. Also er hat vielleicht eine ganze Menge durchzudenken. Ja. Was auch immer, es klopft ganz plötzlich nach 7 Tagen an der Tür, wahrscheinlich, weil es schon riecht unter der Tür durch. Und das, was jetzt passiert, ist äußerst wunderlich.
Ja.
Denn es klopft, vor der Tür steht ein alter Bekannter, nämlich Kim Schmidtke. Und er verlangt Einlass, er ruft nach Georg und es wird auch nicht beschrieben, Georg hätte Kopfhörer auf oder so, sondern Georg ist irgendwie in seiner Welt. Es scheint aber auch so, als würde er das alles hören und das einfach nur geflogen ignorieren. Und irgendwann hört man es dann klicken und die Tür ist auf und Kim steht im Raum und Georg fragt ganz empört, was kommst du denn hier einfach rein, wo hast du denn meinen Schlüssel? Woraufhin Kim sagt, ich hab gar keinen, guck mal hier. Und dann sagt Georg, aha, ein Dietrich-Set, bist jetzt wohl unter die Agenten gegangen.
Das war eine interessante Reaktion.
Aha.
Also mein erster Gedanke war, sieh an, Kev Schmidtke, immer nah dran am Dino-Mann, ja, also das ist der ist einfach immer wieder da. Er hat immer diesen Kontakt zu ihm. Natürlich auch am Anfang ja freundschaftlich. Man beobachtet es ja am Anfang sehr freundschaftlich, diese ganze Geschichte. Jetzt hat es schon einen merkwürdigen, überwachenden Charakter plötzlich. Na, wenn da jemand mit dem Dietrich die Tür öffnet, dann...
Ja, mit dem Dietrich die Tür öffnet, das ist einerseits äußerst verwunderlich, das finde ich auch. Was mich aber tatsächlich ist noch viel mehr erstaunt, ist Georg tatsächlich so in seiner Welt gefangen, dass er dieses Wummern und Pochen und Schreien nicht gehört hat? Oder hat er es wirklich ignoriert, weil es wird gar nicht mehr darauf eingegangen? Warum hat er eigentlich die Tür nicht aufgemacht? Er sagt auch nicht, Mensch, Kim, das habe ich überhaupt nicht gehört, dass du geklopft hast. Oder so. Nein, sondern es wird einfach mal so gesagt, so es mutet eigentlich eher so an, als würde er Kim gar nicht reinlassen wollen.
Ja, aber auch das wird nicht klar gezeigt, dass er sagt, also er ist so reaktionslos, ne, und ja, jedenfalls kommen die beiden ja, wenn er nicht wollte, dann würde er mit ihm auch nicht ins Gespräch kommen, was er aber tut, und er erzählt von seinen Erlebnissen und warum er sich da eingegraben hat und es kommt ein bisschen auf Fragen und er, ihm wird klar, dass er quasi die zweite Rate des Verkaufs an die BRD geliefert hat, und der DDR an die BRD und irgendwie stellt sich auch die Frage, wo kam denn die erste?
Wo war denn die erste? Also auf die zweite Charge kommen sie, weil ING das so beiläufig erwähnt hat, dass es die zweite Charge sei. Und sie fragen sich jetzt, was ist denn wohl der erste gewesen für den Kauf dieser ganzen Geschichte? Und ohne das jetzt einfach zu sehr
auszuhalten. Doch, ich habe noch eine kleine Anmerkung, wenn es mir erlaubt ist. Es gibt eine Personalie hierbei. Diese Personalie heißt Diethelm Höhner.
Ja.
Und dieser Diethelm Höhner wird in einem sehr interessanten Artikel, den man immer noch online kriegen kann, aus der Taz, also einer unverdächtigen Zeitung für irgendwelche, kann man nicht sagen, die haben Verschwörungstheorien jetzt nicht so gepachtet.
Nee.
Und die Taz vom 10.07.2001 hat den Artikel Verdächtiger Tod in Cannes. Und da geht es um Verbindungen zwischen der USA, Russland und der alten Bundesrepublik in den 90ern. Und dieser Herr Höhner hatte wegen seiner Informationen Angst. Und da geht es im Artikel etwas intensiver drum. Also Taz-Artikel vom 10.07. Verdächtiger Tod in Cannes. So, jetzt können wir weitermachen.
Ja, ganz genau. Der wird auch gerne in Verbindung gebracht, nebenbei gesagt, mit dem Ton von Uwe Barschel, weil das irgendwie eine gewisse zeitliche Nähe hatte und weil das so ein bisschen alles so ein bisschen ein Dunstkreis war und weil es auch alles ein bisschen äußerst seltsam war. Er ist in seiner Villa in Cannes, deutscher Millionär, nebenbei gesagt, hat, ist dort die Treppe runtergefallen. Und just an dem Tag sind nicht nur bei ihm im Haus, sondern im gesamten Ort alle Überwachungskameras ausgefallen. Ist schon ein bisschen seltsam, gell? Aber wer da mehr lesen will, dem empfehle ich auch tatsächlich den Artikel. Das ist äußerst interessant.
Gott, technische Fehler passieren. dann kommen wir in ein... Also erstmal steht noch eine Frage im Raum. Hat die BRD die sogenannten Oligarchen erschaffen? Weil in dem Moment, wo man natürlich Gelder irgendwo hin...
Wo man den Iwan gefüttert hat. Es wird hier immer so gesagt. Also es
ja,
ist,
also es ist natürlich so, wenn man große Mengen Geld irgendwo hin überweist, dann hat man immer das Problem der Verteilung und der Überwachung, was dahinter passiert. Es geht dann auch im Grunde eigentlich nichts an, was damit passiert, aber dann, also nur zu dem Thema, wie einige Oligarchen, da gibt es Geschichten drüber, man hört immer nur, dass die Superreichen, die mit ihren Yachten durch den Hamburger Hafen fahren, der Punkt ist ja, es gab durch den Zusammenbruch des Russischen Reiches ja Ölfirmen, Öl war ja ein sehr gutes, ein sehr reichliches Gut und früher wurden wegen der Geldwertlosigkeit des Rubels teilweise wurden Mitarbeiter auch mit Firmenanteilen bezahlt und mit Sachwerten, also brauchten ihre Miete nicht bezahlen, kriegten Lebensmittelgutscheine und Unternehmensbeteiligung. Und dann sind wirklich Leute vorgefahren mit einem LKW voller Wodka und haben den Leuten die Firmenbeteiligung gegen Wodka eingetauscht und hatten nachher so viele Anteilscheine, dass sie quasi die Mehrheit hatten und wurden somit Eigner der Firma für ein paar Flaschen Wodka. Also kurz gesagt, diese Oligarchen, das hat noch eine andere Ebene, aber man kann sich das natürlich fragen. Wir kommen weiter und zwar in einer schönen Helmut-Kraus-Einleitung, wieder mal ein schöner Monolog, den er da hält. Es ist immer ein Fest, das zu hören. Schade, dass er nicht mehr da ist, um so eine Monologe zu sprechen. Kim Schmidtke wird klar, dass das der kalte Krieg, den wir hatten, sich in einen Wirtschaftskrieg verwandelt hat.
Und einen durchaus heißen.
Ja, ja. Und die Frage ist jetzt, wie sich diese ganze Freund- und Feindfrage überhaupt noch aufbaut, ob man das überhaupt noch in diese Klassifizierung bringen kann. Weil ich sag mal, wer in den 80ern, du bist jetzt nicht gerade Kind der 80er, du bist da zwar geboren, aber das, in den 80ern war es klar, der Russe ist das Böse.
Ja,
das hat sich erst aufgelöst, als die Klitschkos Werbung für Milchschnitt gemacht haben. Ja. Erst dann war der Russe ganz okay. Bis dahin eigentlich nicht. Also für uns waren das Feinde.
Ne? Ja, ja, das ist, ja. Es ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ganz genau so ist es gewesen. Und die Frage mit der aktuellen Bedeutung von Freund und Feind und der Wertigkeit von der Einteilung in Freund und Feind ist meines Erachtens auch die große Frage dieser gesamten Folge, die wir hier gerade besprechen.
Ja. Jetzt kommen wir wieder zu einem, wo nicht klar ist, ob Freund oder Feind.
Ja, genau. Jetzt wird es nämlich ganz interessant, denn man wird sich einig, wir müssen mit jemandem sprechen, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von der Affäre hat. Und wer wäre da besser geeignet als der Schmierenreporter Kai Dick? Ich meine selbstverständlich Kai Siegmann, Entschuldigung, diese Versprecher. Das liegt an der Namensähnlichkeit,
ja,
das
absolut viel zu
ungewollt war, denke ich, von der Redaktion. Genau, man trifft sich mit Kai Diekmann und Kim Schmidtke schlägt als Ort das Brandenburger Tor vor.
Ja.
Geschichtsträchtig, Mann. Also.
Aber auch nicht weit vom Adlon.
Ja, hätte man den Musikstudenten nicht eigentlich eher so die Nicaragua-Kneipe um die Ecke abgekauft als Treffpunkt? Das Brandenburger Tor fand ich eine äußerst seltsame Wahl.
Aber der linke, aber der gegelte Siegmann geht nicht in linke Szene-Treffs.
Ich denke, für Geld macht er alles.
Ja, die anderen aber auch. Hm. Also, ja, das ist also schwierig. Ja.
Also, was auch immer, sie treffen sich am Brandenburger Tor. Genau. Georg wird sich der Geschichtsträchtigkeit dieses Ortes bewusst, dass sich das Eiserne Kreuz am Stab der Figur denkt darüber nach, dass der Westen jetzt der Osten und der Osten jetzt der Westen ist. Kurz gesagt, einfach so. Und man trifft sich mit Kai. Und Kai erzählt so ein bisschen was. Und dann grätscht Kim dazwischen.
Ja, eine, also.
Und zwar wirklich aus dem Nichts.
Ja.
Und auf eine Art und Weise mit einer Information, wo ich mir dachte, habe ich gerade einen Track übersprungen? Ich habe echt immer zurück. Was habe ich denn jetzt verpasst?
Also, wenn du jetzt darauf anspielst, dass er behauptet oder dass er die Frage stellt, ob die dritte RAF-Generation was mit der Atlantikbrücke zu tun hat.
Und dann sofort jemand schreit, du meinst Gladio? Und ich dachte so, Alter,
also,
das ist ja schon,
Das ist aber auch ein, aber jetzt ganz ehrlich, das ist aber auch ein ganz schön weiche Dengel des Blech. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also Atlantikbrücke, dritte Generation RAF und Gladio, das ist also.
Das sind drei echt wirklich unterschiedliche Dinge.
Ja,
sei also das ist nichts, wo ich jetzt im Gespräch so denken würde, so, ja klar, das meinst du wohl.
Da liegt nichts übereinander.
Und vor allem niemand. Niemand hat vorher über die dritte Generation der RAF gesprochen.
Nein.
Niemand hat vorher über die Organisation Gladio gesprochen. So, an dieser Stelle, liebe Zuhörer, die dritte Generation der RAF ist auch was, womit man sich gerne mal beschäftigen kann, wenn man da weiter einsteigen möchte, weitestgehend unbekannt. Und es gibt tatsächlich bereits eine Verschwörungstheorie diesbezüglich, nämlich, dass die dritte Generation der RAF nie existiert hat, sondern dass das staatlich gelenkte Operationen waren, die man dem kommunistischen Feind in die Schuhe schieben wollte. So, und dass man sozusagen die dritte Generation der RAF erfunden hat und staatlich instrumentalisiert hat. Geschehen ist das durch wie heißen die Dinger? Stay Behind Organisation, von denen Gladio eine war. Die war allerdings weitestgehend in Italien aktiv. Ist eine Rechtsorganisation, rechtsextremistische Miliz gewesen, die Terrorakte verübt hat und die sozusagen dem politischen Gegenüber in die Schuhe geschoben hat. Die sind, das Interessante an Gladio ist, dass die fantastisch ausgebildet waren, die also mit Special Forces eigentlich alle alliierten Mächte im Ausland, auch in Deutschland geschult wurden und echt große Geschichten gemacht haben. 1990 dann vollständig zerschlagen worden, wenn ich mich recht erinnere, irgendwas in dem Dreh. Wenn dann so, oder naja, was auch immer. Aber das ist jetzt nichts, was tatsächlich schon irgendwo meine ausgepackt hatte. Das heißt, hier hat die Offenbarung 23 Redaktion wirklich eine Geschichte geschrieben.
Ja, ja. Und außerdem muss man sehen, also es gibt zwei Sachen, also wieder mal als etwas themenkundiger. Diese Bezeichnung der Generation in der RAF ist eine polizeitaktische Einteilung, weil die erste Generation um die Kollegen Bader und so weiter, die sind halt relativ schnell ins Gefängnis geraten. Die zweite Generation sind die dann befreien wollten. Und die dritte Generation ist eigentlich alles, was danach kam. Und das ist eigentlich ein sehr schwammiger Begriff für alles, was danach kam. Da gibt es so ein paar Sachen wie die Causa Bad Klein um Wolfgang Grams, dann die Geschichte Ruhwedder. Das führen wir jetzt nicht aus, weil das würde wieder, dann haben wir wieder eine 16-Stunden-Folge. Das ist Quatsch.
Da hört einfach die Folge mal aufmerksam. Es werden alle Namen genannt. Ja. Nehmt euch einen Zettel und einen Stift und guckt mal nach, aber das sprengt hier die Folge.
Genau. So, und dann passiert etwas wieder mal Interessantes, etwas sehr Offenbarung 23-like ist. Es taucht aus dem Nichts ein Mensch auf, man redet kaum über Gladio, kommt ein Mensch des Weges und es passiert etwas noch viel Merkwürdigeres, weil Kim Schmidtke geht zu diesem Menschen, nicht nur er reagiert auf ihn, sondern er erstattet ihm quasi Bericht.
Ja.
So, und es gibt eine Art Übergabe und man fragt sich schon, ist Kim Schmidtke ein Verräter? Ist er?
Also Georg beantwortet das ganz klar, weil Georg bezeichnet ihn als einen
solchen. Ja, aber es ist natürlich sehr schwierig und wir wissen alle, wie hier die Zusammenhänge manchmal verschwimmen. Und deshalb war es ein nachvollziehbarer, aber ein relativ schnelles Urteil. Und dieser Mann weist auf den Tod von Tron hin. Und natürlich wäre Offenbarung 23 nicht Offenbarung 23, wenn man jetzt nicht eine weitere Reise antreten würde und man geht in den Berliner Untergrund.
Ja, also man muss ganz kurz sagen, dieser vermeintliche Typ, nennen wir ihn einfach mal als einen Gladio-Mitarbeiter, der droht Georg ganz, ganz offen und zwar auch relativ heftig, weil er sagt so, naja, für Sie werden wir schon einen Baum in einem abgelegenen stillen Park finden, das ist ja wohl die übliche Strafe für Hacker. So, und damit, also das ist eigentlich schon eine ziemlich mächtige Waffe, die der da auspackt an Drohung. Das ist schon echt ein hartes Stück. Das
ist schon ein ziemlich direkter Hinweis.
Das ist schon sehr offen. Was auch immer, er nimmt Georg am Patschehändchen und nimmt ihn mit zu einem nahegelegenen Schachtdeckel, der nach unten führt. Aber gut, davon gibt es natürlich in Berlin tatsächlich einen ganzen Haufen. Mhm. Und man befindet sich dann in einem alten U-Bahn-Schacht. der einstmals Verbindung Marienfelde-Lübars geplant war und ein Relikt des Germania-Projektes ist.
Kurzer Einwurf, Germania-Projekt, auch habe ich etwas persönliche Verbindung zu, weil ich arbeite in einem der Gebäude, die durchaus als so ein Relikt bezeichnet werden können. Eins der live wirklich ansehnlichen Germania-Projekte ist der Flughafen Tempelhof, der ehemalige. Dieses Gebäude, das ist eins dieser Germania-Projekte, das gegenüberliegende Gebäude, wo sich heute der Zoll drin befindet, unter anderem, und das Wasserschutzamt ist eins dieser Relikte. Und man kann auch gleich mal an der Stelle, Germania hat viele, viele Mythen, und mit einem Mythos kann man gleich mal aufklären. Es gibt immer wieder den Mythos, dass der Flughafen Tempelhof zu großen Teilen unterkellert gewesen sein soll. Das ist völliger Schwachsinn. Er geht zwei Stockwerke in den Keller. Warum sollte man etwas unterkellern, wenn man 100 Meter weiter eine U-Bahn-Linie hat? Da ist alles schon man fängt nicht an, nochmal zu graben. Also ist völliger Unsinn. Da wurde auch immer wieder eine Geschichte geschickt. Aber jedenfalls Germania war halt die Welthauptstadt-Fantasie von Speer und Hitler. Und die haben halt probiert, die Welthauptstadt Germania in Berlin zu errichten unter sehr merkwürdig. Da gibt es manchmal Ausstellungen drüber, die sind nicht ganz uninteressant. Aber das ist gar nicht so, ist jetzt eins.
Das wird eigentlich nur erwähnt. Und genau. Ich glaube, das ist eigentlich nur Stimmungsmache. Das ist jetzt gar nicht so weiter. Das sollte eigentlich nur ein bisschen eine Atmosphäre schaffen. Genau. Da laufen die nur durch nach einer wirklich äußerst heftigen Drohung. Und Georg stellt fest, Mensch, das ist aber ein schöner langer Gang. Hier gibt es da bestimmt ein tolles Echo und ruft hier irgendwas vom Bürgermeister von Wesel. Und das funktioniert auch ganz fantastisch. Und Georg ist erstaunlich vergnügt.
Ja,
egal. Aber so richtig vergnügt. Ne? Das ist nicht so, boah, ich habe jetzt langsam keine Lust mehr, so ständig werde ich hier entführt, nächster Zusammenbruch.
Vor kurzem ist auch die andere Seite, der wird so oft mitgenommen, das ist auch mittlerweile auch ein bisschen Routine.
Deswegen hat er sich beim letzten Mal auch fast erschossen.
Ja, aber
wenn der Routine, das hat abgehärtet.
Nein,
jetzt lacht er dem Tod locker ins Gesicht.
Nein, also, Dirk, Markus, aber jetzt komm nochmal, als er in die Limousine gepackt wurde, hat er auch nicht rumgemeckert. Verstehst du? Da war Ruhe. Limousine ist schön. Vielleicht fährt er gerne Boot unter der Erde.
Ja, aber Leute mit Waffen, die einem mit dem Tod drohen, sind nicht schön.
Als er letztes Mal von den...
Limousinen schön, Mörder nicht schön.
Ja, aber letztes Mal waren da auch an der Limousine Leute mit Waffen.
Naja. Also sagen wir mal so, ich finde das jetzt, also mir hat sich folgende Frage gestellt. Und deswegen thematisiere ich
das. Du hast dich letzte Folge aufgeregt, dass er hustet.
Kim... Ich hätte mich nicht aufgeregt, ich habe es gelobt. Ich habe es als schauspielerische Meisterleistung gelobt.
Aber jetzt hustet er nicht, sondern ist mal vergnügt, passt ja auch nicht.
Nee, absolut nicht. Ich bin in der Gesamtsituation vollständig unzufrieden. Nein, also mir stellt sich folgende Frage. Kim ist aus heiterem Himmel offensichtlich ein Teil der Gegenseite, die Georg sofort mit Waffengewalt und unter Drohung einsackt und verschleppt. Georg ist dabei hochgradig amüsiert, kooperiert nach allen Regeln der Kunst und sagt, naja, wenn ich mich dagegen sträube, dann wird das ja sowieso noch meine Lebenszeit verkürzen, also spiele ich hier bei euch mit. Er wirkt nur so unglaublich vergnügt dabei. Ja. Und da frage ich mich doch an dieser Stelle, haben wir vorher einen kleinen Diskurs zwischen Kim und Georg vielleicht nicht gehört?
Naja, also ich glaube... Nein, also da haben wir nichts überhört oder was auch nicht.
Also und überhört haben wir nichts, ich hab das kontrolliert.
Ja, nein, also ich bin da auch genauso wie du. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, auch die Auskunftsfreudigkeit des Gladio-Menschen ist sehr erstaunlich, weil der spricht über die Operation schwer. Und T-Rex ist auch themenfreudig und sagt, Mensch, hier erwähnt nochmal Barsch und sagt nochmal die dritte Generation der RAF und so. Also
die täuschen sich richtig schön aus, die dritte Generation RAF, dann kommt damit Uwe Barsche um die Ecke und der Gladio-Mitarbeiter sagt, Moment mal,
wieso der
Barsche, der war doch gar nicht von der RAF. Und dann sagt Georg, naja, und dann sagt er, oh, sie sind aber gefährlich.
Ja.
Und dann habe ich so, naja gut, es war ein langer Gang, und da musste man halt auch ein bisschen schwatzen in der Zeit, ja.
Ach, du hältst es für reine Kommunikation des langen Weges.
Ich weiß nicht, vielleicht war es einfach nur, wie nennt sich das? Ich habe Konversation gemacht.
Na, oder ein beginnendes Stockholm-Syndrom. Man weiß es nicht.
Ja, ich erzähle einfach mal was, weil ich weiß ja auch viel. Und da hoffe ich, dass der Gegner vielleicht interessiert ist.
So ein unmotiviertes Ausspeichern.
Ja.
Na, man weiß es nicht. Also auf jeden Fall läuft diese Geschichte ein bisschen weiter. T-Rex läuft noch ein bisschen und dann läuft man einige Stufen hoch und endet in einem Büro mit sehr moderner Technik im Untergrund. Und der Mann, der dort wartet, heißt Augustus, natürlich.
Und stellt den bisherigen Begleiter als Gaius vor.
Natürlich. So heißen alle meine Kumpels Gaius.
Gaius Optus
und Schwanzus Longus, die heißt ja alle so.
Ja, genau, und seine Frau Incontinentia. So. Die zusammen in den befestigten Lagern Kleinbonum, Laudanum, Barbarorum und was war es noch? Aquarium leben.
Genau. So. Und dann kommt wieder, man ist wieder da und wir müssen echt in die Folge zurückfinden. Man ist wieder beim Thema Barschel. Man bespricht irgendwie, es gab wohl einen Mordauftrag und Augustus sagt, T-Rex soll den
Schatz... Nur zwischenzeitlich, um die Atmosphäre noch zu verstärken, ist man zwischenzeitlich auch noch Bötchen gefahren im Untergrund, ja?
Ja, das hat er erwähnt. Man ist im U-Bahn-Schacht Boot gefahren.
Ja, genau. So paddel.
Und dann Augustus. Bis zum Bendlerblock und...
Ja, genau.
Tief einmal links ab.
Ganz unglaublich tief unterm Bendlerblock, wie er mehrfach betont.
Ja, genau. Ja, jedenfalls kommt die Geschichte um Barschel auf und T-Rex soll den Schaden, den er der BRD zugefügt hat, wieder ausbügeln.
Ist ja auch interessant. Richtig, und Georg fragt sofort, da werden jetzt wieder Leute umgebracht. Und er sagt, nee, um Gottes Willen, Leute umbringen ist doch wirklich nur das allerletzte Mittel. Und wir wollen doch eigentlich nur, sie sind doch die Guten hier. Und er wirkt auch so äußerst sympathisch und freudig. Und er stellt Georg auch alles zur Verfügung, was er möchte. Einen Laptop, sie bieten ihm an, Pizza von seinem Lieblingsitaliener zu bestellen. Es gibt
auch Kaffee.
Es gibt einen Kaffee-Vollautomaten, der bis an den Rand voll mit Jamaika Blue Mountain Georgs Lieblingskaffee ist. Also hier ist jemand extrem gut informiert.
Ja.
Aber gut.
Und dafür hättest du auch 500 Milliarden zurückgeholt. Komm.
Ja.
Pizza, Kaffee.
Ja. Na gut, aber ich meine, Gaius Kim hat ja vielleicht auch das eine oder andere erzählt. Das ist natürlich nicht Gaius in dem Fall.
Aber er soll einen Verräter unschädlich machen. Und der Verräter, von dem da die Sprache
auf ist...
Auf den sei man hereingefallen. Das ist Gerhard Schröder.
Gerhard Schröder.
So. Selbst Atlantica. Böse Zungen behaupten, er durfte mal den Zeremonienmeister da machen, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist aber auch unbestätigt. Steuerreformer und Augustus mag ihn nicht sonderlich. Er findet ihn fehlgeleitet. Und sein Plan ist, die Wirtschaftszahlen zu fälschen, damit Angst entsteht und dass die Wahlen beeinflusst. Kurz zu Gerhard Schröder, um nochmal einen kleinen Folgenspin zu machen. Gerhard Schröder ist Rechtsanwalt von Berufswegen und war Rechtsanwalt von Horst Mahler, Gründungsmitglied der RAF.
Und ganz genau, der nebenbei gesagt, nachdem er von Gerhard Schröder auf Bewährung frei geboxt wurde, also von seiner Sozietät, nicht von ihm alleine, denn Otto Schily hat geholfen damals
dabei. Ja.
Wird auch hier alles erwähnt, ist er vom linksextremistischen Lager gewechselt und bewegt sich heute in der Reichsbürgerbewegung als Holocaust-Leugner. Und zeitweise auch in der MPD,
genau. Ist heute ins extreme Rechts, aber das ist auch wieder...
Witzige Karriere, oder?
Naja, hat ein bisschen was mit der Hufeisentheorie gemeint, wo man sagt, extrem links und extrem rechts ist gar nicht thematisch manchmal nicht so weit voneinander entfernt.
Damit hast du allerdings nicht Unrecht.
Aber egal. Jedenfalls, man überlegt sich, wie drei Tage lang fälscht T-Rex irgendwelche Zahlen und Datenbanken des Statistischen Bundesamtes und er senkt quasi die Zahlen um 10%. Das ist der ganze Coup. Er senkt alle Daten ab, damit der Erfolg nicht so groß wird. Und damit hat er sein Tagwerk getan.
Und damit möchte man den Wähler einfach ganz bequem den ungemütlichen Kanzler entsorgen lassen.
Genau, so. Und er hat jetzt sein Werk getan und er soll freigelassen werden. Und man fragt sich, weiß er nicht dafür, um freigelassen zu werden?
Aber, zumal Augustus den Mord an Barschel zugibt, indirekt.
Ja, aber lustig ist, der Fährmann, auch ein lustiges Bildnis, soll ihn ja nach oben bringen. Gab es nicht so einen Fährmann der Toten?
Charon hieß der.
Wo man die Münzen auf die Augen legt.
Nein, da hat man den Toten die Münzen auf die Augen gelegt, um den Fährmann
zu bezahlen.
Über den Fluss Styx in den Hades zu befördern.
Genau, so.
Also griechische Mythologie.
Deswegen ist der Fährmann so ein schönes Bild. Ja, also der Fährmann, der ihn wieder nach oben bringt. Interessant. Jedenfalls in dem Tunnel, wir hatten schon mal, gibt es wieder dieses lustige Echo. T-Rex hat wieder Spaß mit dem Echo und bringt wieder seinen Standard. Wer ist der Bürgermeister von Wesel? Und dann kommt als Antwort zurück, duck dich schnell, du Esel.
Duck dich schnell, du Esel, genau. So. Was? Und dann kracht auch schon der Schuss.
Genau.
Und der arme Gaius bricht unter Schmerzen zusammen. Und dabei hatte er sich, und das fand ich nebenbei gesagt auch eine witzige Geschichte, er hatte sich schon so auf sein Wochenende gefreut, weil Georg hatte dann, sie haben natürlich auf dem Rückweg, das ist wieder ein langer Gang, man muss sich ein bisschen unterhalten, ja. Und er sagte, und so, was machst du jetzt so nach dem Motto? Und er sagt, naja, ist jetzt Wochenende, auch hier unten, das ist ja nur ein ganz normaler Job. Ich habe jetzt frei.
So, und da sieht man doch wieder, erstmal haben doch Betriebsräte ihren Sinn und außerdem, ja, ein bisschen Normalität darf doch wohl sein, auch wenn ich hier auch wieder ein bisschen Stockholm-Syndrom vermute. Aber die Schüsse kommen von einem Bekannten, den wir auch aus der Folge 1 und 2 kennen, nämlich von Tom.
Mit einer tiefen, sonoren Stimme erscheint er.
Genau, Tom aus New York rettet T-Rex, bekannt aus den ganzen Tupac-Geschichten.
Ja, und auch noch einige andere Male. Mal poliert er ihm den Nischel und mal schützt er ihn. Undurchsichtiger Geselle, aber stets sympathisch. Ja. Diesmal hat er einfach mal fix jemanden erschossen und nimmt Georg jetzt mit und sagt, das wäre ja nur wohl auch allerhöchste Eisenbahn gewesen. Und sie kommen dann am Ehrenmal an der Straße 17. Juni wieder raus und setzen sich sofort in Toms Auto.
Ein Porsche.
Einen vollständig hochgezüchteten Porsche, der nicht, wie Georg vermutet, mit Schusssicherung und Raketen bestückt ist, wie von James Bond. Wobei ich das tatsächlich irgendwie die ganz witzige Geschichte fand, weil Tom darauf sagt, naja, ich bin nur schwarz und James Bond das weiß, das nimmt mir ja keiner ab. Angesichts der Tatsache, dass für den nächsten Bond ja durchaus ein farbiger Schauspieler im Gespräch war, fand ich das so, hey, war das jetzt
was? Das ist aber schon wieder vom Tisch.
Das war ein Lust, ja, aber das war ein Lust, war das nicht, war das vielleicht ein lustiger kleiner Seitenhieb aus der Redaktion? Man weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall ganz witzig.
Ich habe aber auch die Notiz hier, Idris Elba war tatsächlich mal im Gespräch.
Idris Elba war im Gespräch, ja.
Hätte ich gut gefunden.
Also ich finde Idris Elba genial, toller Schauspieler. Und wahrscheinlich hätte er auch einen tollen Bond abgegeben. Ja. Aber ich tue mich oftmals sehr schwer, damit Romanvorlagen nach diversifizierten Grundrechten oder Grundgesetzen neu zu gestalten.
Ja, ja.
Weil vieles davon scheint auf Krampf zu sein. Und ich kann jetzt auch nicht irgendwann sagen, Mensch, hier, also wenn ich jetzt hier von Winnetou, dem Häuptling der Apachen ausgehe, das wäre ja eine kulturelle Aneignung, daraus mache ich Hans Meyer aus Suhl. Hm. Das funktioniert einfach nicht, das kann man nicht machen. Ja. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, Entschuldigung, das ist auch ein sehr schwieriges Thema, was man sehr stark differenzieren muss.
Genau. Ja, Tom rast den Kaiserdamm runter, er wird verfolgt und im Gespräch kommt die Vermutung auf, dass P2 und RAF von Gladio unterwandert wurden. Also es kommt wieder auf diese Unterwanderungsschiene, dass die Gruppierung, die man als Namen kannte, gar nicht mehr diese Gruppierung waren, sondern quasi der Name genutzt wurde, um andere Sachen zu machen, damit es diesen Leuten in die Schuld eingetragen wird. Das ist keine Vermutung, die neu ist. Das gibt es öfter mal, dass diese Vermutungen da waren. Gerade bei der dritten Generation RAF gibt es diese Vermutungen sehr lange, auch aus Gründen. Aber da werden wir jetzt nicht so riesen.
Genau.
So, und dann kommt die Frage auf, wurde Barschel von Gladio ermordet?
So. Ja, und Augustus hat das ja relativ indirekt zugegeben.
Genau. Und da hätte es durchaus Gründe für gegeben, weil es gibt Tatsache Interviews und jetzt mal in der Realität angekommen. Man hat den Fahrer von Barschel interviewt. Und er hat durchaus bestätigt, dass es diverse Fahrten in die DDR gab. Barschel konnte ja relativ frei in der DDR herumfahren. Und dass sie an Orten waren, wo man gewisse Lager, die über die Koko-Waffeneinlagerung, also es muss Waffenschäfte gegeben haben, da ist man sich heute relativ sicher drüber, wo das genau hinging. Barschel hat nicht so selten mit Waffen gehandelt, weil er war in Schleswig-Holstein, da gab es die HDI-Werft, da gab es U-Boot-Bau, da gab es die Großschiffbauten. Also er hatte etwas in der Hand, womit er arbeiten konnte.
Abgesehen davon wären, wenn man sich da so ein bisschen einliest, auch durchaus illustre Gesellen im Borivarsch zu dieser Zeit gewesen oder in der unmittelbaren Nähe, die sowas auch hätten bewerkstelligen können. Wer sich hier näher einlesen möchte, der kann sich mal mit dem Fakt auseinandersetzen, dass ein gewisser Herr Werner Maus genau zu der gleichen Zeit ein Zimmer im Borivarsch hatte, angeblich aber dort nicht gewohnt hat, sondern nur das Zimmer belegt hat und ein Motel nebenan gewohnt hat. Das sprengt jetzt wirklich die Grenzen. Viel Spaß bei der Recherche über Werner Maus.
Ich habe dazu einen kleinen Buchtipp. Darf ich kurz?
Unbedingt.
Es gibt ein Buch, und zwar von Stefan Aust, dem ehemaligen Chefredakteur des Spiegel, heute Chefredakteur der Welt und Herausgeber. Maus mit Doppel-S, ein deutscher Agent. Interessantes Buch, sehr lesenswert, über den Lebenswerk dieses Herrn Werner Maus, der irgendwann in Kolumbien verschollen ist in den 90ern. Und auch nicht mehr aufgetaucht ist bisher.
Ist auch für mich ein guter Buchtipp, weil ich die Materie sehr interessant fand. Das werde ich mir wahrscheinlich mal gucken.
Sehr, sehr gut. Leider nur als Paper zu haben, nicht digital.
Ich bin so ein Dinosaurier. Ich bin total und ich habe sie gerne gelesen.
Ach, du bist
und das. Und mit Widmungen drin und sowas. Das finde ich total gut. Mit alten, die mir nicht gehören.
Okay.
Also Bibliotheksstempel und sowas da drin. Also nicht, weil ich es selber nicht zurückgebracht habe, sondern was man eben so kauft, gebrauchte Bücher, stehe ich total drauf.
Okay, sehr schön. Also jedenfalls gibt es eine Menge Aufmachung von Themen. Und wie gesagt, es gab Waffengeschäfte nach Südafrika und was auch immer. Also wie gesagt, die Thematik kann man sich heranlesen. Jetzt kommen wir in einen Überschnitt. Und zwar, wir sind in Potsdam. Also eigentlich sind wir an der Grenze zwischen Potsdam und Berlin.
Also genau genommen weiß Georg das im Moment noch gar nicht so richtig, weil es so neblig ist. Aber wir steigen aus. Wir sind zwischendurch immer noch kurz von der schwarzen Limousine verfolgt worden. Weiß nicht, was das sollte, weil die beiden sitzen in einem High-End-Porsche und Tom drückt einmal aufs Gas und das war's. Und die Limousine taucht auch nie wieder auf. Ja. Aber gut, das wird zur Dramaturgie. Also genau, also man kommt dann an, es ist neblig. Georg kann nicht so genau einordnen, wo sind wir denn jetzt gerade. Und man stellt fest, wir sind doch hier irgendwie in Potsdam. Genau.
Naja, wir sind im Prinzip auf der Grenze zwischen Potsdam und Berlin und zwar an einem sehr geschichtsträchtigen Ort, nämlich der Glienicker Brücke. Die Glienicker Brücke kennen beide Seiten sehr gut, weil da haben immer die Austausche der Agenten stattgefunden. Das kam immer Offizielle der russischen Armee und der DDR-Armee auf der einen Seite mit ihren Agenten des Westens und auf der anderen Seite kamen die CIA beziehungsweise die britischen Agenten mit den russischen gefangenen Agenten und dann gab es eine Demarkationslinie in der Mitte der Brücke und dann sind sich beide so gelaufen, dass sie sich auf dieser Linie begegnet sind und dann konnten sie rüber. Das hat man sehr klar das hat man an der sehr eindeutig, einseitig, ohne dass man großartig ausgetauscht hat mit der Guillaume-Affäre, Willy Brandt, war das so ein Thema. Also es lief immer gleich ab, man kam an diese Brücke und die beiden Seiten haben Leute ausgetauscht. An dieser Brücke sind wir. Tom und T-Rex sprechen auch ganz entspannt über Korruption und die HDW-Werft und den U-Boot, die Südafrika. Und dann sind Tom und T-Rex auf dieser Brücke und dann gibt es so einen wilden Mix aus Themen. Er bringt Titanic, Zeppelin, HDW und Leisler Keep alles so miteinander ins
Das Karten. Wird das wird wirklich richtig wild an ja. dieser Stelle. Und also auch ein bisschen zu wild für meinen Geschmack.
Genau, und da wird ein Themenmix gesponnen, der nicht nur wild ist, um es mal mit deinem Wort zu sagen, sondern der auch ein bisschen frei interpretiert wird. Also
abgesehen davon
ist ohne Nachforschung können wir sagen, da ist nichts dran.
Da ist wirklich nicht wirklich was viel dran. Allerdings muss man auch sagen, dass das ja durchaus mittlerweile ein wiederkehrendes Stilmittel bei Offenbarung 23 ist, dass man solche komischen Monologe hat, in denen gerade irgendwie 1000 Handlungsstränge aufgemacht werden, von denen die meisten wirklich hart an den Haaren herbeigezogen sind. Ich erinnere mich da an viele, viele Monologe von St. Clair, die eigentlich genau das Gleiche gemacht haben. Vielleicht ist das durchaus ein Stilmittel, was hier auch gewollt ist, einfach um den Hörer vielleicht auch ein bisschen zu verwirren, so ein bisschen einzulullen und so weiter. Ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Komplex, der da aufgemacht wird. Und auf der anderen Seite der Glienicker Brücke erscheint, das konnten wir uns jetzt denken, Wer möchte raten? Ist es Ian oder ist es Margot? Ich löse es auf, es sind beide. Genau, allerdings Margot in Fesseln und Ian in bester Laune.
Genau, und jetzt gibt es einen dieser berühmten Austausche, nur dass diesmal T-Rex gegen Margot ausgetauscht wird.
Richtig.
Es gibt diesen, also ein bisschen wirres Konstrukt, weil wir befinden uns ja in der Nachwendezeit. Also diese Brücke hat ja diesen Grenzbetrieb gar nicht mehr.
Also ja, aber es hat natürlich einen absolut dramaturgischen Effekt.
Ja, total. Ich war auch völlig ergriffen und das war völlig schwierig. Aber nein, es ist wirklich interessant. Diese Idee des Austausches ist auch dramaturgisch gut. Die ist auch ein Bild, ja, was man da erzeugt. Nur leider hat diese Brücke diese Funktion, der grenzt ja gar nicht mehr. Trotz allem, wenn man mal nach Potsdam möchte, ein schöner Ort, darüber zu fahren, einfach um diesen, man kann heute einfach drüber fahren. Also es war früher ein Sperrgebiet, gar nicht überfahrbar, gar kein Grenzübergang. Es war wirklich eine nur für die Staatssicherheit und für sämtliche Geheimdienste übergehbare Brücke.
Richtig.
Und trotzdem interessant, dass man das heute machen
kann. Richtig. Und hier passiert jetzt Folgendes. Es findet ein Geiselaustausch statt, wie du gerade schon erwähnt hast. Ian ist unglaublich darüber amüsiert, dass Tom dem armen Georg, der vollkommen ohne Fesseln dahin kommt, überhaupt nicht erzählt hat, was hier jetzt gerade passieren soll. Und der sagt, was ich auch nebenbei gesagt relativ clever finde, ja, dafür musste ich Georg aber auch nicht fesseln. Im Endeffekt, was dabei rauskommt, und Georg ist völlig Unverständnis und sagt so, ihr seid doch Brüder, was natürlich völliger Mumpitz ist, aber hier eine Kleinigkeit aus vergangenen Folgen aufgreifen möchte und nochmal daran erinnern möchte, dass Ian und Tom sich durchaus wohlgesonnen sind. Die verstehen sich nämlich echt gut. Und ich weiß gar nicht, wer es zum anderen sagt, ob Ian zu Tom oder Tom zu Ian. Auf jeden Fall nennt einer den anderen seinen Bruder. So. Und das ist eine ganz witzige Geschichte, weil, was ja nun ganz deutlich ist, Ian G. arbeitet für den GRU und Tom für die CIA. So. Und Georg fragt sich, wie kann denn das sein? Ihr seid doch Brüder. Und Ian ist darüber auch erstaunt amüsiert und sagt, ja, kleiner Georg, so funktioniert halt das Spiel. Und deswegen habe ich gesagt, hier sind wir wieder in der großen Frage dieser ganzen Geschichte zurück und auch in der Frage, die wir beim letzten Mal aufgeworfen haben. Wir haben einen Mithras-Kult gehabt. Die Farben haben sowohl die amerikanische als auch mittlerweile die russische Seite beeinflusst. Die Frage ist aufgetaucht, führt hier wirklich noch der Westen gegen den Ostenkrieg oder schon der Norden gegen den Süden? Hier wird zum Beispiel auch T-Rex fragt zwischendurch, ob er Kanzler Schröder per E-Mail Liebesgrüße aus Langley schicken soll. Und Augustus sagt, naja, Brüssel wäre vielleicht passender. Wir alle wissen, das NATO-Hauptquartier ist in Brüssel. Und hier rückt das Ganze natürlich schon wieder mehr rein. Wir sind auf unterschiedlichen Seiten, aber wir können uns trotzdem gut verstehen. Aber wir arbeiten irgendwie auch gegeneinander. Womit wir wieder beim Bruderkrieg sind, wir sind wieder bei Kain und Abel angekommen und auf eine ganz seltsame und kuriose Art und Weise schließt sich hier ein Kreis in diesem Themengebiet dieser beiden Folgen. Tolles Ende.
Auf jeden Fall. Also, wie du sagst, du hast es super zusammengefasst. Es ist, bleibt mir nur zu sagen, also es gibt so ein Resümee für mich und was wir jetzt wissen ist, Tom ist kein Musiker. Er ist Gladio, er ist bei der CIA. Er ist eigentlich die andere Seite des Januskopfes, was du jetzt gesagt hast. T-Rex und ING und er sind zwar auf einer professionellen Ebene Brüder, aber im Grunde sind sie beide Seiten von Janus.
Ja.
Sie sind die Münze, die sich dreht.
Ja.
Und das ist ein sehr interessantes Konstrukt, was so zeigt, gegeneinander ist nicht völliger Ausschluss von Beziehung. Das ist interessant, weil es nämlich in die heutige Zeit passt.
Ausgesprochen auch, gut in diese Zeit passt.
Genau, also es ist wirklich eine interessante Darstellung und vielleicht sogar etwas, wo man aus einem Hörspiel für Jugendliche eigentlich gut was mitnehmen kann. Also es ist intelligent geschrieben sogar.
Ja.
Oder wir interpretieren einfach zu viel rein, das glaube ich aber gar nicht.
Nee, da steckt auch, finde ich, eine kleine moralische Botschaft und vielleicht auch eine Interessenerweckung für den einen oder anderen Prozess drin. Vielleicht das eine oder andere auch mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen und nicht zu pauschalieren in Schwarz und Weiß.
Ja, hätte ich nicht besser ausdrücken können. Kommen wir zu den Bewertungen. Diesmal werde ich anfangen. Also, ich habe mir überlegt, wie ich es fand und habe ein bisschen da gesessen und habe gedacht, dass so ein... Ist mir übrigens aufgefallen, dass ich in meiner letzten Folge meine Alliterationsbewertung vergessen habe.
Nee, stimmt, du hast recht. Die musst du diesmal nachholen. Machst du zwei?
Nein, ich mache nur eine, weil wenn weg, dann weg. Da muss man auch. Aber ich werde ehrlich sein, für mich war es ein parteiübergreifend politisches Potpourri.
Nimmst du nur immer diese Wortschöpfung?
Ich fand es wirklich gut. Ich sag dir ganz ehrlich, ich fand es richtig gut. Ich bin diesmal auch wieder bei 4,8 von 5.
Wisst ihr was? Ich habe neulich irgendwann mal den Markus besucht und da saß der so gedankenversonnen mit einem Duden auf der Couch und hat mit dem Zeigefinger immer zugetippt. In mir rührt sich so ein Gedanke, was er da wohl gemacht hat.
Ja. P aufgeschlagen. Aber das ist interessant. Nee, aber ich bin bei 4,8 von 5 und finde die Folge großartig. Und wie du sagst, wie wir es auch beim letzten Mal schon gemutmaßt haben, dass es ein super Pärchen ist, die Folgen 16 und 17. Also die sind wirklich gut aufeinander und die kann man im Prinzip, also an alle Hörer, hört sie im Paket. Sei ganz ehrlich, hört sie euch hintereinander an.
Ja, unbedingt. Also wenn wir jetzt an dieser Stelle, diesmal würde ich dir den Vortritt mit der Bewertung machen, es sei denn, du möchtest, dass ich es tue, mir ist das eigentlich relativ wurscht.
Ich habe es ja schon, 4,8 von 5.
4,8 von 5. Also bei mir ist es tatsächlich auch nur ein ganz kleines bisschen anders. Denn in diesem Fall ist es ein bisschen umgekehrt, denn diese Folge hier ist eher die Ergänzung zur vorigen Folge. Die vorige Folge hat so viel Feuer aufgemacht war auch wirklich an vielen Stellen einfach echt nicht von der Hand zu weisen. Hier hat man jetzt schon ein bisschen mehr üblichen Bromborium gemacht und ein bisschen arkanes Gefasel von sich gelassen. Die Folge an sich ist für mich spannend und eine 4, aber sie hat auch alleinstehend, würde sie ein bisschen kurios wirken, während die andere alleinstehend schon auch echt gut war. Aber gut, das ist halt das Schicksal einer zweiten Folge.
Ne? Ich zitiere aus Folge 16. Zusammengenommen wären 6
von 5. Zusammengenommen bleibe ich auch dabei. Zusammengenommen, ohne diese Folge hätte die vorige die 6 nicht erreicht. Und deswegen trotzdem für sich alleine müsste ich eine 4 geben. Aber diese Folge ist sehr schwer für mich alleine zu bewerten. Deswegen 4/6. Also es ist schon ein Bombenteil.
Ja, auf jeden Fall. Ist ein wirklich dickes Brett und gut gemacht. Und mit hervorragend viel Inhalt. Also Wikipedia freut sich, weil die Zugriffszahlen erhöhen sich.
Unglaublich,
ja. Also das ist schon schön. Ja, damit schließen wir die Folge 17 und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge.
Moment. Hallo? Herr Barschel? Ja, nein, wir machen gleich Schluss. Ja, ich rufe dann zurück. Ja, tschüss. Markus, wir müssen dann auch reinhauen.
Uwe war dran.
Wir müssen noch telefonieren.
Okay, dann sind wir raus. Vielen Dank, Dirk, für die hervorragende Folge. Es hat mir Spaß gemacht. Leute, bewertet uns, teilt uns, empfehlt uns weiter auf Kultur, Podcast, auf Instagram. Ihr könnt uns Fragen stellen, uns bewerten, uns von mir aus auch verteufeln. Das ist uns egal. Wir werden alles lesen. Manches werden wir auch vorlesen, wenn wir Lust darauf haben. Und damit sind wir aus der heutigen Folge raus und müssen uns echt auf den Weg machen.
Richtig. Tschüss. Bewertet uns, bleibt uns gewogen und nehmt uns nicht zu ernst.
Tschüss.